GmbHs zum Handel von Aktien, GmbHs zur Vermögensverwaltung. Das ist immer noch ein riesengroßes Thema und da gibt es immer noch unglaublich viele Falschinformationen da draußen. Und wir klären euch das Ganze heute mal ein bisschen auf, wenn ich sage wir, das bin ich, der Jens, und ich habe meinen guten Freund und Partner, den Fabian, dabei. Und wenn euch das interessiert, vermögensverwaltende GmbHs, dann bleibt jetzt unbedingt dran. So, also Fabian, wir haben schon ein paar Mal hier auf dem Kanal miteinander gesprochen. Für alle, die jetzt den Fabian zum allerersten Mal sehen, der Fabian ist Unternehmer und unser Geschäftspartner hier in der Rabe Academy und er betreut auch alle unsere Kunden, die irgendwie ein Thema haben mit Vermögensverwaltung, GmbHs, Gründung, Ausgestaltung und so weiter und so fort.
Ne? Korrekt.
Da bist du unser Ansprechpartner für die Kunden und du machst das nicht aus einer theoretischen Art und Weise heraus, sondern du hast auch selbst jede Menge Gesellschaften. Wir haben auch ein paar gemeinsam.
Tatsächlich.
Und, das ist auch so. Und du kommst aus einer Unternehmerfamilie, du hast Unternehmen aufgebaut, du hast Unternehmen verkauft, du hast selber noch Unternehmen und so weiter. Also du bist ein Fachmann
oder Praktiker, besser gesagt.
Praktiker. Sagen wir es mal
ja.
so.
Nee, also ja. Erstmal vielen Dank wieder für die Einladung, Jens. Schön, wieder hier zu sein. Und also man muss einfach sagen, man kann einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt nehmen. Ist alles immer top. Also ich habe noch nie einen Steuerberater oder auch einen Rechtsanwalt erlebt, der wirklich falsch beraten oder auch schlecht beraten hat. Aber das Problem ist, das den Leuten, wie du richtig sagst, praktisch nahe zu bringen. Das bedeutet, ins Laufen bringen von der GmbH. Weil im Endeffekt bei vielen Steuerberatern ist es halt oft so, die gründen mit dir die GmbH, nach dem Notartermin siehst du dann nicht mehr, dann kommen unzählige Schreiben, dann kommen Amtsgänge, dann kommen andere Sachen und die musst du als Unternehmer einfach machen. Mhm. Und auch da gibt es natürlich Fallstricke, die man beachten muss und vor allem auch, was ganz oft unterschätzt wird, sind schon so Kleinigkeiten wie die Namensgebung. Mhm. Bei der Namensgebung, da haben wir ja auch eine kleine Erfahrung gemacht, muss man sagen, wo dann einem die Gründung verwehrt wird oder die Eintragung ins Handelsregister oder die Eintragung beim Gewerbeamt. Dann macht ein Beamter, der, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Problem damit hat, hier Probleme und kann das Ganze in die Länge ziehen. Und im Endeffekt, gerade bei einer VV GmbH, geht es ja darum, ich möchte in Marktphasen handeln. Und da sollte man immer erstens Zeit mitbringen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man halt gewisse, ich sag jetzt mal, Punkte beachtet, dann kann man trotz allem eine GmbH zwischen 2 und 4 Wochen einfach ins Laufen bringen.
Mhm. Okay.
Und das ist auch so das Wichtigste,
kann man sagen. Lass uns mal ein paar Sachen besprechen, die dir aufgefallen sind, die mir aufgefallen sind, gerade auch in Kommunikation mit unseren Kunden. Ich finde immer noch, eines der größten Mindset-Probleme ist das von dir gerade angesprochene Ding mit dem Steuerberater, nämlich, dass viele Kunden von Steuerberatern sagen, hey, ich habe einen schlechten Steuerberater. So, und das ist aber eigentlich im Grunde so ein bisschen ein Mindset-Problem, weil viele sagen, der Steuerberater wird schon alles machen. Der wird schon alles regeln, dem gebe ich komplett die Verantwortung und so. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Mindset-Problem, weil wie sollte man denn mit einem Steuerberater, den ja jeder Unternehmer und jeder Selbstständige braucht, wie sollte man denn mit dem kommunizieren?
Ja, das ist immer das Problem. Ich sage auch immer, ich nehme gern auch die Steuerberater in Schutz, weil viele Steuerberater, wenn man dann sich so mal die Steuerberaterprüfungen anschaut oder auch was die so beigebracht bekommen während ihrer Ausbildung, während ihrem Studium, sag ich jetzt mal, die kommen ja gar nicht zum Teil an das Thema Aktien ran. Natürlich wird es angerissen, natürlich gibt es auch viele Fachfragen und Fachartikel dazu, aber man muss sich da schon spezialisieren. Und vor allem ist es auch so, die Steuerberater sind dann einfach in ihrer Welt, ich sage jetzt mal Lohnbuchhaltung, Buchhaltung. Und das Thema Aktien oder VV GmbH, da braucht man dann schon wirklich einen speziellen. Und vor allem, was auch gerade beim Steuerberater oft so ist, dass der, ich sage jetzt mal, mit dir nicht die gleiche Sprache spricht. Der ist halt also manchmal kryptisch, manchmal sind es natürlich auch ganz normale, die jetzt auch deine Sprache sprechen zwar und die ja auch vielleicht das dir ein bisschen übersetzen können, aber die sich, wie ich schon gesagt habe, direkt nach dem Notartermin ist man auf sich allein gestellt. Und so eine Begleitung ist natürlich, man braucht nicht jeder die Hand gehoben bekommen. Also wir haben ja auch bei uns im Training Leute gehabt, die haben tatsächlich ganz schnell das hinbekommen, haben dann nie wieder irgendwie was von sich hören lassen und dann kommt nach 3 Jahren mal so, ja, ich habe jetzt meine GmbH gegründet, ist super gelaufen, hat Spaß gemacht und das passt, aber es gibt halt auch die jetzt zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis kommen, weil das viele nicht wissen, das muss man auch immer sehen, auch ein Angestellter darf eine VV GmbH gründen, er braucht da keine Zustimmung quasi vom Arbeitgeber.
Ne? Und er sollte das auch tun, wenn er über ein bestimmtes Kapital verfügt.
Auf jeden Fall.
Ja? Weil also jeder, der sagen wir mal jetzt, was würdest du sagen, 100.000 Euro?
Ja, kann man schon
sagen. So ab 100.000 Euro als Angestellter. Also wenn du da im Aktienbereich unterwegs bist,
auf jeden Fall.
Und du gründest keine VV GmbH, dann ist das einfach auf die Jahre gesehen Hunderttausende von Euros, die du liegen lässt.
Ja, weil einfach die Steueraspekte, die man beachten muss, die wir auch erklären im Training. Und da muss man auch dazu sagen, was für die Leute auch ganz, ganz wichtig ist, man hat natürlich klar das Private. Und privat kostet natürlich nichts, eine GmbH kostet Geld, brauchen wir auch nichts drüber sagen. Also wir haben laufende Kosten, wir haben Buchhalterkosten etc. Aber die kann man auch ganz einfach minimieren durch ein paar einfache Fallstricke, sag ich jetzt mal. Aber privat hat man die zum Teil auch. Wenn du jetzt bei Interactive Broker, sag ich jetzt mal, ein riesen Trade-Volumen privat hast und musst es bei deiner Steuererklärung angeben, dann hat dein Steuerberater, wenn du es an den gibst, auch viel Arbeit. Und dann kostet es quasi genauso viel bei der Steuererklärung wie anderweitig. Ich meine, man kann natürlich auch, sag jetzt mal, den Trick, ich nenne es nicht Trick, sondern einfach den Finanzbeamten dann ärgern und mit der Steuererklärung seinen, ich sag's mal, buchdicken Kontoauszug mitschicken. Aber ob man sich da einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Mhm. Also da sage ich, da ist man dann in der GmbH doch ein bisschen besser bedient, zumal es ja mittlerweile auch durch AI und verschiedene Möglichkeiten auch diese Wertpapierverbuchungssysteme gibt, ne? Wo ich dann eigentlich quasi das abgebe an einen Service, der macht das alles für mich, der Jahresabschluss wird gemacht und fertig. Und was die meisten auch vergessen ist, beziehungsweise wo die Steuerberater sogar, ich sag's mal, dankbar sind, wenn du quasi deine, ich sag's mal, bist du Unternehmer, hast eine GmbH, willst das alles beim Steuerberater lassen. Also habe ich auch so, ich habe auch noch alles bei meinem alten Steuerberater, aber tatsächlich meine VV GmbH, die habe ich einen Wertpapierverbuchungsservice gegeben. Die machen mir den Abschluss und dann nehme ich den Abschluss und gebe dem einfach meiner Steuerberaterin. Und dann hat die natürlich einfaches Spiel, weil die nur einen Jahresabschluss hast, den die abgleichen muss. Was ist ausgeschüttet worden, was ist gelaufen dort. Und dann hat die es natürlich auch einfacher, weil die sich natürlich nicht in so ein Fachthema, sage ich jetzt mal, einbringen muss. Und ich zum Beispiel habe ja auch mehrere Firmen, wo ich beteiligt bin. Und da ist es natürlich schwierig. Die kann sich jetzt nicht in jedes Gewerk, in jede Branche, in jede, ich sage jetzt mal, Unternehmung so eindenken, dass sie sagen kann, okay, ich verstehe jetzt, warum du das so und so gemacht hast. Und das ist auch ein klarer Vorteil, wenn man zum Beispiel jetzt gerade KI-gestützt oder auch Software-gestützt Wertpapierverbuchungssysteme nutzt.
Ja, das ist übrigens, also das ist halt dieser Mindset-Fehler, den viele haben, dass sie nämlich sagen, hey, mein Steuerberater, der muss sich um alles kümmern. Erstens, du musst selber dich informieren. Du musst selber informiert sein. Du musst jetzt nicht selber Steuerberater werden, aber du musst dich schon in diesen Grundthemen ein bisschen auskennen.
Korrekt.
So. Und zweitens musst du dann auch, wir machen das ja genauso, dass wir sagen, hey, wir haben einen Hauptsteuerberater, der macht unsere ganze Holding, der macht unsere ganze Bilanz und etc. Aber wir haben für das Wertpapier haben wir einen extra Wertpapierservice, der das Ganze für uns macht. Und ich habe sogar noch privat noch mal einen eigenen, ne, weil ich ja im Ausland lebe. Und da habe ich selbst auch da noch mal einen privaten, spezialisierten Steuerberater. Und das muss man halt einfach überdenken. Wenn ich sowas machen will, dann muss ich mir halt Fachleute ganz einfach suchen.
Ja, ne?
Und wichtig aber eben, du musst dich auch selber informieren. Du kannst nicht sagen, hey, mach mal. Das ist, glaube ich, immer das ziemlich Dümmste, was man kann. Mach mal. Weil
ja,
der kann dann schon machen, wenn es schief geht. Bist du derjenige, der am Ende aber bezahlt, weil der bezahlt es nicht.
Das ist es nämlich. Und also man muss auch immer bedenken, jeder probiert sich auch in der heutigen Zeit immer so ein bisschen Haftungsfreistellung. Wenn du weißt ja auch, wenn du einen Jahresabschluss abgibst, dann kommt der Steuerberater mit einem schönen Dokument. Die Daten hast du alle zur Verfügung gestellt. Er hat nur die Datenbasis genommen, die er quasi von dir bekommen hat und hat damit quasi den Jahresabschluss erstellt. Damit holen die sich natürlich auch ein gewisses Maß aus der Haftung raus. Ne? Aber du musst halt für dich immer wissen, was du tust, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und das finde ich auch immer am wichtigsten, wenn du mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Drehbuch, nenne ich es jetzt, wie im Film, wenn du mit einem Drehbuch zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt, egal zu wem kommst und weißt die einzelnen Schritte schon, die du ablaufen musst, wie der Ablauf ist, dann ist es ja wie beim Training, nenne ich es jetzt mal, oder wie beim Lernen. Je häufiger du etwas wiederholst oder je besser du vorbereitet bist, desto besser klappt es auch einfach. Mhm. Und da muss man sagen, wenn du genau gezielt die Fragen stellst, dann kann der Steuerberater oder auch der Rechtsanwalt dir sofort eine Antwort geben, weil der muss nicht erst grübeln, oh, was muss ich jetzt für den speziellen Fall machen oder den, sondern du sagst, ich möchte eine VV zum Beispiel, ich möchte das und das, ich möchte den und den Sitz, vielleicht den und den Namen, ich möchte die und die Handelsstrategien anwenden und vielleicht auch ein Gehalt mir beziehen etc. Dann weiß der von sich aus schon, okay, Checklist, weil auch beim Gehalt verstehen viele nicht, wenn sie sich quasi ein Gehalt als Geschäftsführer ausbezahlen, muss man Arbeitgebersignal zum Beispiel setzen, wenn man nicht Hauptanteilseigner ist oder auch, was auch viele denken, naja, dann stelle ich halt meine Frau noch mit an oder meine Kinder. Ja, muss man auch gewisse Dinge beachten. Ich sage immer der Taschengeldparagraf, weil ich kann natürlich ein 14-jähriges Kind in meiner VV GmbH vielleicht auch anstellen, um vielleicht zu sagen, okay, dann traden wir zusammen mit dem Kind, ist ja auch ein Thema für dich, das Taschengeld quasi. Aber wenn es über einen gewissen Satz dann auch hinausgeht und dann auch da Stunden, sage ich jetzt mal, erfasst werden, hat man vielleicht irgendwann mal Kinderarbeit, sage ich jetzt mal, als Vorwurf. Passiert eigentlich nie, aber tatsächlich geht es auch. Und so gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, um das ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, diese Fehler, die man macht, einfach zu umgehen, indem man von vornherein sagt, okay, ich möchte das, ich habe den und den Plan, ich habe die und die Idee quasi. Und am Ende, bis ab drei bis vier Wochen maximal, dann hast du eine GmbH und kannst damit auch handeln.
Also jetzt gibt es ja gerade, jetzt gibt es ja auch ganz, ganz viele Dienstleister. Wir haben das ja auch schon oft gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir gründen eine Firma und wir haben die zum Beispiel jetzt entweder fremd gründen lassen oder wir haben auch Firmen schon gekauft. Also Vorratsgesellschaften, leere Gesellschaften. Es kostet halt ein paar Euro, aber du hast sie halt relativ schnell dann da. Was sind denn dann so aus deiner Praxis heraus die größten Fehler, die danach gemacht werden? Weil das Gründen ist ja das eine. Ne? Da, wie gesagt, gibt es Dienstleister, kaufst eine Vorratsgesellschaft, da ist alles fertig, da ist alles gut, die ist schnell eingetragen. Was sind denn so die größten Fehler, die dann in der ersten Zeit gemacht werden?
Also der allergrößte Fehler ist, ich sage jetzt auch manchmal, das falsche Handelsregistergericht. Da muss man sich da tatsächlich auch mal vorher informieren, wie lange dauert's. Also wir haben dann zum Beispiel es auch schon gehabt bei einer GmbH, die ja uns auch betroffen hat, dass der Notar, ich habe einen bekannten Notar gefragt, und der denkt so, oh, das Handelsregistergericht, die sind immer sehr, sehr langsam und oh, die sind sehr kritisch und die drehen jedes Wort dreimal um. Weil eins muss man auch sehen, diese Urkundenbeamten, die da sitzen, die können natürlich auch sagen, nö, dann warte ich jetzt mit der Eintragung, bis ihr mir gezeigt habt, wer ihr seid, bis ihr mir verschiedene Sachen auch gemacht habt. Und was natürlich danach auch oft passiert, ist, dass man irgendwelche Gebühren bezahlt, die gar nicht relevant sind. Also wir haben da auch speziell zum Beispiel auch mal ein Musterschreiben reingepackt. Es gibt nämlich unzählige Dienstleister, die schicken tausendfach quasi so irgendwelche Gewerberegistereinträge. Das sieht aus wie ein amtliches Schreiben. Aber in Wirklichkeit ist es nur irgendein, ich sage jetzt mal, Vertrag, der kostet 500 Euro im Jahr. Den unterzeichnest du dann, weil du da denkst, oh Gott, das ist was Amtliches, das muss ich bezahlen. Und dann hat man quasi den Nachteil, dass man dann was für 500 Euro hat. Und die meisten zahlen auch die Rechnung, weil die haben dann ganz kurze Zahlungsziele. Dann schicken die gleich eine Mahnung, dann drohen die mit Inkasso. Wir machen es zum Beispiel immer so, ich schicke das direkt weg, habe auch schon Sachen an die Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich Wura war, geschickt. Habe gesagt, hier, das scheint Betrug zu sein. Und da kommt man auch meistens dagegen an. Aber natürlich den Stress, den man dadurch hat, das ist
vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht. Das darf man nicht vergessen. Also genau. wenn ihr halt Sachen zum allerersten Mal macht, ihr sagt jetzt, hey, ihr seid jetzt von mir aus jetzt angestellt und sagt, okay, ich verstehe den Sinn einer Verfolgung. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wir blenden das mal hier oben ein. Es gibt auch Videos, wo wir schon darüber gesprochen haben. Das wollen wir jetzt nicht nochmal in die Tiefe machen, aber die mal ganz pauschal gesagt, die VV GmbH, also eine vermögensverwaltende GmbH, macht einfach Sinn, weil du hast extrem niedrige Steuersätze und du kannst eben Kosten geltend machen, was du eben als Privatperson so nicht mehr kannst. So, Hauptvorteil, ne?
Das ist, muss man sagen, ja.
Und wenn du das aber jetzt zum allerersten Mal machst, dann ist das natürlich schon eine Herausforderung. Hey, ich gründe jetzt eine GmbH. Wenn du 10. machst oder keine Ahnung, wie viel wir jetzt da schon gemacht haben, dann ist das easy. Aber wenn du es zum allerersten Mal machst, ist es eine Herausforderung. Und dann ist es auch noch aufregend, ne? Was kommt da jetzt alles für Schreiben und was musst du jetzt alles beachten? So. Und dann weiß man oder dann passiert es auch oft, dass wirklich dumme Fehler gemacht werden, die im ersten Moment gar nicht so auffallen, weil man sagt, naja, ich spare mir da jetzt Geld. Ne? Also ich habe jetzt kürzlich was Schönes gelesen, habe ich dir erzählt, ne? Habe ich angerufen und gesagt, hey, guck mal, da will jemand seine Eröffnungsbilanz selber machen. Ja. Ja? Jetzt kann man seine Eröffnungsbilanz selber machen, schreibt einem ja keiner vor, dass es ein Steuerberater machen muss. Aber dann muss man zumindest wissen, wie das funktioniert und nicht hergehen und sagen, ich gucke mir mal 3 YouTube-Videos an und lese da jetzt mal heraus, wie eine Eröffnungsbilanz geht.
Ja, gerade Eröffnungsbilanz ist natürlich einfach, kann man sich auch wirklich ziehen, aber auch da gibt es so viele Fallstricke, die man falsch machen kann, angefangen von der Darstellung bis hin zu ich ziehe mir das irgendwo, also wir hatten auch schon tatsächlich den Fall, da hat ein Kunde uns das geschickt vorab, ne, im Gespräch, da habe ich gedacht, okay, dann habe ich mir die angeschaut und da war unten noch, wie gesagt, ein Copyright quasi drin von irgendeinem Anbieter. Und das kann halt auch blöd, sag ich jetzt mal, kommen, wenn das irgendein Finanzbeamter, wenn das dem quer sitzt, dann sagt, ja, das ist ja gar kein richtig von deiner Firma, dann ist ja von der Firma, die da unten im Copyright stand. Genau. Und deswegen bin ich auch nie so der Fan davon, einfach so Copy-Paste zu machen, sondern man muss da tatsächlich auch ein bisschen Eigenerstellung machen und ein bisschen, ich sage jetzt mal, wordbegabt sein oder auch, man kann es natürlich auch handschriftlich machen, aber ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit sollte man das schon alles versuchen, digital abzuwickeln. Und auch das ist ein Thema. Es gibt sehr, sehr viele, die halt das Ganze noch in Papierform machen. Ich meine, bin immer noch der Meinung, wer schreibt, der bleibt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man einfach schauen sollte, dass man viel digitalisiert, weil ganz schnell Unwetter, Feuer oder irgendwas. Man verliert irgendwelche Unterlagen und die dann digital zu haben, zumindest auf einem Stick oder irgendwie in einer Festplatte, die im Schließfach liegt,
ja, oder halt in einer
ist wichtig.
Oder Cloud oder sowas.
Genau, ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu machen. Das ist halt auch ein Faktor, den viele nicht machen und den viele auch falsch machen. Dann sagen, ja, ich habe alles in Papierform und ich habe es dann auch schon erlebt bei Betriebsprüfungen. Ah, den Ordner, den finden wir gerade nicht. Und dann sind die zwar ein bisschen, ich meine, du hattest ja auch Betriebsprüfung, weißt ja, wie das ist. Dann sind die natürlich
nicht nur eine. Also wir haben jetzt gerade eine wieder gehabt, die war ganz okay. Aber ich glaube, wir haben schon 4 Betriebsprüfungen gehabt. Also in den letzten 25 Jahren. Ne?
Ja.
Aber diese, was sie dir mal alle sagen, die Statistik, du bist alle 10 Jahre mal dran oder so, vergiss das.
Ja.
Gerade wenn du sowas machst, dann bist du halt öfters mal dran.
Das ist es nämlich. Ja. Und da ist es halt echt so, dann war der ein bisschen kulant, ja, jetzt suchen sie mal die Woche den Ordner. Ne? Und dann gab es wirklich, der hat den Ordner nicht gefunden. Dann ist es irgendwo im Keller, weil er ihn archiviert hat quasi, im Keller drin gewesen. Digital hättest du dem das ausdrucken können. Hier haben sie bitte und auf Wiedersehen. Ne? Mhm. Und auch selbst unsere Finanzämter sind ja da mittlerweile digital, den kannst du auch zumindest mal was digital übermitteln und damit umgehst du halt auch viel, viel Ärger, weil ich sage auch immer, so ein digitales Dokument, das guckst du dir vorher an, aber es gibt auch, also das haben wir auch schon erlebt, gibt halt Kunden, die geben dem Finanzbeamten dann den ganzen Ordner und dann sind da vielleicht mal Sachen drin, die kann man falsch interpretieren.
Mhm.
Ne? Weil es fängt ja schon an, das ist von einem Mitarbeiter von uns, der macht nebengewerblich, verkauft der Nordmann-Tann. Und da kam das Finanzamt nach 10 Jahren, weil der eine Anzeige in einem Ortsboten, sag ich jetzt mal, gelistet hatte und haben gesagt, ja, wo ist da eine Rechnung dazu? Und dann war das halt weil es ein Ortsbote war, von der Gemeinde quasi ein Entgegenkommen. Ja, dann hat er ihm unterstellt, er hätte quasi die Bäume schwarz verkauft. Und da war es tatsächlich dann so, dass der da in Erklärungsnot gekommen ist, musste es wirklich detailliert darlegen, dass er natürlich nicht die Bäume irgendwie schwarz auf dem Markt verkauft hat, sondern die und das und auch alles angegeben und ja, so schnell ist man dann in der Steuerhinterziehung, obwohl man einfach nur Christbäume verkauft für Weihnachten. Ne? Und das ist halt dann schon ein interessantes Thema.
Also, lass uns mal beide noch, jeder zum Abschluss. Du einen krassen Fehler, ich einen krassen Fehler, also nicht, den wir selber gemacht haben, sondern wo ich sage, das ist so ein absolutes No-Go. Ich habe schon einen.
Der krasseste Fehler, wo wir mal hatten, war, ein Kunde hat eine VV GmbH angemeldet, hat gewisse Worte benutzt, sage ich jetzt mal, und dann wurde ihm die Gründung verweigert und er hätte eine BaFin, also eine Zulassung von der Bundesfinanzaufsicht gebraucht, weil er quasi den Eindruck erweckt hatte, dass er nicht VV GmbH ist, sondern eine Bank. Und das ist halt, das hat er dann auch im Gesellschaftsvertrag mit drin und er musste dann das sehr, sehr lange ändern lassen. Das ging dann über 8 Wochen, bis der überhaupt mal eine Änderung durch hatte und bis die BaFin ihn auch in Ruhe gelassen hat.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir sehen das immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen und die sagen, ja, ich nenne das jetzt irgendwie Investment GmbH oder so oder Invest GmbH. Oder
meistens Banking.
Invest Banking
GmbH.
Oder Invest Banking, weil es irgendwie so cool klingt. Ja. Und dann will man es noch so ein bisschen internationalen Touch dem Ganzen geben. Ne, das kann mega schief in die Hose gehen, wo man sagt, lieber nicht.
Das ist auch ein Thema, wie gesagt, das hatten wir jetzt bei einem Kunden und jeder Kunde, die schicken uns auch ab und zu mal dann per E-Mail so, ja, ist der Name so, und dann sage ich immer, lass es mal von der IHK auch prüfen, ne? Ihr zahlt genug Geld bei denen und tatsächlich, und das ist auch so mein Punkt immer, einfach irgendwas mit Banking rauslassen, das sollen die Banken machen, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben, ne? Aber es ist immer wieder amüsant, ja.
Genau. Okay, für mich immer nach wie vor krassester Fehler ist, wenn man auf irgendwelche Steuerberater hört, die selber so auf Bühnen touren. Ne? Weil da muss man immer einsehen, die Jungs sind immer vom Fach, das muss man sagen. Okay, die sind immer vom Fach, die kennen sich auch aus und dann haben die immer so ganz lustige, witzige Steuermodelle. So. Und das Ding, was ich dann aber immer sage, ist folgendes. Der Steuerberater, der sagt immer, ja, ich habe es bei mir auch gemacht. Ne? So, erstens, der steckt tief in der Materie drin und der hat auch meistens, und so sind die Jungs ja auch meistens, die haben auch Bock, sich mit dem Finanzamt zu streiten.
Ja.
Und die streiten sich auch mit dem Finanzamt auf Augenhöhe. Das heißt, wenn du jetzt aber sagst, du machst so eine komische Konstruktion, ne? Ja, wir machen noch mit Luxemburg und noch ein bisschen Auslandsfirma und da, dann schieben wir das Geld hin und her und ganz fancy. Dein Steuerberater blickt schon mal nicht mehr durch, ne? Weil du es irgendwie auf dem Seminar gehört hast, sagt, du machst es jetzt, dann dein Steuerberater blickt schon mal nicht mehr durch. Das heißt, er kann dich im Zweifelsfall gar nicht so richtig unterstützen. Und wenn das Finanzamt dann wirklich mal schießt, dann bist du der Gelackmeierte. So, weil du arbeitest mit denen nicht auf Augenhöhe. Und man denkt immer so, die Finanzbeamten, die sind alle blöd. Ganz im Gegenteil, die sind echt schlau. Die sind auch gut ausgebildet, die sind auch gut ausgestattet mittlerweile mit Technik, auch mit KI. Ne? Ja. Also die finden schon ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen meiner Meinung nach immer Finger weg von solchen, fancy Modellen, ne, auch wenn sie gut klingen, weißt du ja, so was es da nicht alles gab. Ne? Die Kreditkarte, die du dann nicht versteuern musst und die Rolex, die du nicht versteuern musst und das Auto, was du dann über eine Gesellschaft dann an dich und dann musst du es auch nicht versteuern. So, hört sich alles immer super toll an, ist natürlich ein super Verkaufsargument und ich kenne niemanden, dem das nicht irgendwann mal auf die Füße gefallen wäre.
Das ist ja genau das Thema, wo man halt ein bisschen immer schauen muss, sag ich jetzt mal, lieber bleibt man im normalen Bereich. Ne? Es gibt da auch natürlich ganz Bekannte, die ich auch super finde, die auf YouTube auch unterwegs sind, die einfach informativ das erklären, die aber auch immer sagen, hey, aber man braucht da eine gewisse Struktur hinten dran. Also wie du gesagt hast, ein Steuerberater, der das auch versteht. Oder, und das verstehen auch die wenigsten, man muss halt sehr viel Geld dafür ausgeben. Also das bedeutet, ein richtig gut strukturierter Steuerberater oder auch ein Steuerfachanwalt in dem Fall, der dir das Ganze aufsetzen kann, der dir das Ganze ins Rennen bringt, der würde dich wahrscheinlich auch nicht nehmen, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe 50.000 Euro und will jetzt, wie du gesagt hast, die luxemburgische Gesellschaft mit Holding in den auf den Cayman Islands oder so machen. Da würde er auch sagen, oh, reden wir mal drüber, wenn du ein paar Millionen mehr auf dem Konto hast. Und ich meine, das sind ja auch, ich sag's mal, in Grauzonen auch legale Steuertricks, ne? Aber wie du es auch richtig sagst, mit der Rolex zum Beispiel, das wurde dann relativ schnell
weggeschossen,
sag ich jetzt mal, gekappt, wo dann jemand gesagt hat, ja, funktioniert nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Und die lassen sich ja, wie du sagst, auch dann mal was einfallen und die recherchieren jetzt mittlerweile auch. Also das, wie ich vorhin erzählt, mit dem Ortsboten 5 Jahre her und der sieht es plötzlich und sagt, ja, jetzt will ich aber wissen, wo sind deine Rechnungen, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Schwieriges Thema.
Übrigens, wir haben gesagt, jeder nur einer, aber mir fällt noch einer ein. Weißt du, was auch so schlimm ist? Ja. Wenn einer sagt, ja, ich hab einen Freund oder eine Freundin, die arbeitet beim Steuerberater und die macht das für mich.
Ja. Ja?
Das ist auch so, ich gehe da nicht zum Steuerberater, das ist zu teuer, sondern ich mache eine Freundin für mich mit, die Steuererklärung.
Ja. Ne? Und ist am falschen Ende gespart.
Und das ist mega am falschen Ende gespart, weil das würde definitiv auf die Füße fallen. Und da wirst du viel, viel bezahlen.
Ja,
so, okay. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, was gut ist, was nicht gut ist. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich will einfach auf Augenhöhe mit meinem Steuerberater sein, ich will auf Augenhöhe mit meinem Finanzamt sein, ich will so eine VV GmbH gründen oder habe vielleicht auch schon eine, will auch mal gucken, ob ich das alles richtig gemacht habe. Was macht der am besten?
Der meldet sich bei uns.
Okay.
Kann sich eintragen bei
jensraube.de. Genau, und beziehungsweise, da kann sich da eintragen. Ne? Und wir haben jetzt auch ganz neu einen GmbH-Kurs gemacht.
Genau.
Ne? Der wirklich für schmales Geld das alles erklärt. Wie gründet man so eine GmbH? Was muss man beachten mit Musterverträgen und so weiter und so fort? Könnt ihr euch anschauen. Wir machen euch den Link hier auch unten mit rein. Und wer sich wirklich ernsthaft, das ist echt nur für Leute, die sagen, hey, ich will so eine VV GmbH machen. Also wenn du sagst, ich will das nie machen, weil ich habe 10.000 Euro und ich spare jeden Monat 25 Euro in ETF, dann vergiss das. Aber wenn du sagst, hey, ich habe wirklich ein bisschen mehr Geld und es wird auch perspektivisch mehr, ne, das ist ja auch so. Und da gibt es ja so ganz viele Fragen, wie kriege ich das Geld rein, wie kriege ich das Geld wieder raus und alles und so.
Und Verlustbeschränkungen halt, die es im Privatbereich alles, gibt, die man in der GmbH nicht hat, bei Futures handeln.
Genau, ne? Also und wer da Interesse hat, ne, guckt euch das mal an. Das ist echt super, super hilfreich und das ist günstiger, als wenn ihr zum Steuerberater geht und euch das alles, weil es ist ja auch immer so, ihr wisst im Grunde gar nicht, was ihr euren Steuerberater fragen sollt, weil ihr gar keine Ahnung habt. Ja, sorry, es ist soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber wenn du halt zum Steuerberater gehst und sagst dem, hey, erklär mal, ja, was soll er dir denn erklären? Das ist wie wenn du zu mir kommst und sagst, erklär mir mal Börse. Ne? Also du musst schon wissen, was soll ich an der Börse erklären? Soll ich die Charttechnik erklären? Soll ich die Fundamental erklären? Soll ich dir erklären, warum Dividenden so gezahlt werden, wie sie gezahlt werden? Also du musst schon ein bisschen wissen, auch was du fragst. Und das geht eben nur, wenn du dich mal in das Thema einarbeitest. Machen wir uns nichts vor. Ich habe mir von dir, ich habe immer am Anfang, vor Jahren schon, habe ich auch gesagt, ey Fabian, was sind gute Bücher? Und dann haben wir immer Bücher empfohlen, das sind meist so Hochschulbücher. Und wenn du jetzt nicht gerade das liebst, sowas, dann machst du die Bücher auf, blätterst und denkst, ah, scheiß. Und dann machst du die alle wieder zu. Und deswegen, wir haben es wirklich so gemacht, dass es jeder versteht.
Ja, ne? Kann man sagen. Ja.
Okay. Fabian, mein Lieber, schön, dass du da bist. Schön, dass du da warst. Danke für alle, die das doch etwas trockene Thema jetzt bis zum Ende durchgezogen haben. Es ist halt ein sehr, sehr spezielles Thema, aber es ist unglaublich wichtig. Und denkt immer daran, die Steuer, und da geht es jetzt auch nicht um Gerechtigkeit oder sonst irgendwas, ne? Aber die Steuer ist der größte Renditekiller in eurem Depot. So, die Steuer nimmt euch am meisten weg. Es gibt kaum etwas, was euch so die Performance über Jahre, außer jetzt euer eigenes Unvermögen, aber wer profitabel ist, die Steuer ist das, was euch am meisten kostet. Und da müsst ihr ganz, ganz dringend darauf achten, dass ihr das richtig macht. Und wir helfen euch da gern. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraube.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.